muss es denn so kritisch sein, Frau Müller?
Ich kann mich nicht mehr rausnehmen und ich kann vor allen Dingen nicht immer sagen, oh, diese Jugend von heute, das haben wir selber verbockt, dass die so zum Teil drauf sind, weil wir keine Werte vermitteln. Es gibt tolle Lehrkräfte, es gibt aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, auch Lehrkräfte, die sich einfach nicht bewegen. Das sind diejenigen, die dann permanent anrufen und sagen, ihr Kind hat schon wieder die Hausaufgaben nicht gemacht. Die Hausaufgaben kannst du abschaffen in Zeiten von KI. Mindestens in der Grundschule, wo wir Kindern beibringen, aufeinander Acht zu geben, einander zuzuhören, über Probleme zu sprechen, zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht, zu sehen, wenn jemand traurig ist, richtig und angemessen zu reagieren. Also all das, was eigentlich viel zu wenig kommt, aber viel mehr gebraucht wird in der Gesellschaft, könnten wir in der Schule leisten, wenn wir Zeit dafür hätten.
Ich weiß auf jeden Fall, dass du dir den Arsch dafür aufreißt, und ich sage das jetzt mal so, wie es ist, um dein Thema da nach vorne zu bringen. Nicht dein Thema, sondern das Thema, was dich bewegt schon so viele Jahre. Was können wir tun?
Podcast ohne Namen. Mit unseren Frauen Liane und Silke.
Anchen.
Silki.
Wie war deine Woche?
Anstrengend.
Okay, ich gucke sie an, sie grinst und sie sagt anstrengend.
Warum? Ja, ich lächle dabei, weil sie bewusst anstrengend war. Ich habe ein neues Projekt, was ich gerade selbst aufgebaut habe. Und bei Projekten ist es ja immer so, dass man sich dafür zusätzlich ein bisschen Zeit einräumen muss, weil sie schafft, sie passen nicht in den laufenden Prozess. Es ist immer sehr schädlich, wenn man das so tut, sondern muss ich dafür ein bisschen Zeit einräumen. Von daher war das jetzt temporär auch so geplant und trotzdem war es anstrengend. Alles andere wäre auch gelogen.
Also meine Zeit war schön, weil ich hatte schön. Urlaub.
Ja. Ich hatte also, irgendwo habe ich dich in der Sonne gesehen.
Ja, genau. Und du weißt ja, wir waren eine Woche auf Mallorca, unserer Lieblingsinsel. Und das Interessante dabei ist, ich kann das ja jetzt mal machen, zwischendurch, unabhängig von den Ferien.
Ist das nicht toll?
Weil ich gar nicht mehr an die Ferien gebunden bin, weil ich raus bin aus der Schule. Mhm. Und weil wir uns das dann vor Ostern einfach gegönnt hatten, mal eine Woche abzutauchen, rauszufahren. Davor waren die Wochen allerdings auch anstrengend. Genau das, was du gesagt hast, ne?
Ja. Irgendwie. Ich glaube, auch alle Eltern, die jetzt zuhören, fühlen das gerade sehr, was du gesagt hast, ne? Mal unabhängig von den Ferien zu sein. Das ist dann das Schöne, wenn die Kinder dann auch groß sind und man das irgendwann auch mal kann, ne? Also das darf man ja auch mal sagen.
Also bestimmt, und es ist ja ehrlicherweise, es ist total unfair geregelt mit den Ferienzeiten. Es sind die teuersten Zeiten, es sind die, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich am schwierigsten Urlaub bekommen, weil jeder dann plötzlich darum ringt.
Ja.
Und das echt insofern unfair ist, als dass es so teuer ist, wenn man sagt, ja, wir können mit den Kindern aber nur in den Ferien fahren und zahlen dann für eine, keine Ahnung, Flugreise in die Sonne irgendwie, wenn es hinkommt, 3 oder 4 Mal so viel wie außerhalb dieser Ferienzeiten. Und das ist natürlich eigentlich vollkommener Irrsinn, wenn man überlegt, ne?
So. Ja, ja. Und dann hat man noch von Bundesland zu Bundesland die unterschiedlichsten Ferienzeiten.
Was da sprichst du mein Lieblingsthema an. Ne?
Ja, ist das so. Das kriege ich natürlich mit, auch aus dem Freundeskreis. Wir haben natürlich viele Freunde auch noch mit schulpflichtigen Kindern. Und das ist wirklich immer ein Drama, ne? Also wir wollen zusammen im Urlaub und dann auch mit den Kindern vielleicht mal zusammen. Und dann sind wir irgendwo in NRW und dann sind wir in Niedersachsen wie hier. Und dann sind die Ferienzeiten so unterschiedlich, dass man nie zusammenkommt. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass sich dadurch die Zeit, in der Ferien sind, ja nochmal vervielfacht hat.
Ja.
Also es ist gefühlt, überhaupt nicht mehr ferienabhängig, ist immer Saison.
Ja, wenn du davon ausgehst, von Mitte Juni bis Mitte September so ungefähr, das früheste und das späteste Bundesland sind im Grunde Hauptsaisonzeiten. Und das ist echt unfair. Und wenn man dann überlegt, wo das eigentlich herkommt, nämlich dass das so aus Zeiten des Tourismus, des frühen Tourismus, der Landwirtschaft kam, im Sinne von Kinder müssen bei der Ernte zu Hause sein, Kinder müssen in der Reisezeiten, in der Gastronomie zu Hause sein und helfen im Hotelbetrieb. Und ich spreche bewusst nicht von 2026, sondern von anderen Zeiten, dann ist das Irrsinn, dass sich das über so lange Jahrzehnte so gehalten hat. Und ehrlicherweise Eltern dadurch ganz schön ins Strugglen kommen, weil für viele Familien das einfach bedeutet, Urlaub ist nicht drin.
Ja.
Punkt.
Ja. So. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Denn ich habe Silke gebeten, dass wir hier auch in unserem Podcast ohne Namen selbstverständlich auch mal über ihr aktuelles Buch sprechen, was wieder ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Und wenn ihr Silke jetzt sehen würdet, ist ja ganz unangenehm, dass ich das hier gerade so ausspreche.
Ich höre, also wisst ihr, ich weiß nicht, ich möchte das einmal sagen, ja. Ich bin mir selber schon so über, schlägst die Zeit auf, steht ein Artikel über Silke Müller oder ist es irgendwie ein Instagram-Post, den ich natürlich selber setze oder wo ich gerepostet werde oder keine Ahnung. Ich sag zu Michael immer, wenn er das anmacht, mach es aus. Ich kann mich selber nicht mehr sehen oder reden hören. Wenngleich, und das ist die Ernsthaftigkeit dahinter, das Thema, was ich diesmal angegangen bin, wenn man so möchte, das System, was ich angegangen bin im Wortsinne, mich schon sehr triggert und sehr belastet. Das heißt ja Schule gegen Kinder und der Titel ist sehr bewusst gewählt.
Ja, der Titel ist ja extrem provokant. Ich liebe ja solche provokanten Dinge, aber habe natürlich auch mitbekommen, auch in meinem eigenen Umfeld, auch in der Presse das ein oder andere mitverfolgt, dass das schon auch kritisch angesprochen worden ist. Ne?
Klar.
Muss es denn so kritisch sein, Frau Müller?
Klar, also das ist eigentlich bei allen Buchtiteln, die ich bislang habe, sind sie ja in gewisser Weise alarmistisch. Und ich sage immer wieder, mir hat meine Schülerin gesagt, wenn man Alarm absetzt, kommen Rettungsdienste. Das ist der eigentliche Sinn von Alarm. Und ehrlicherweise empfinde ich diese Titel nicht so alarmistisch, weil sie einen Ist-Stand darstellen. Und wenn ich Schule gegen Kinder sage, dann möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass dieses Schulsystem nicht mehr funktioniert und dass wir als Gesellschaft viel zu wenig hinterfragen, weil wir alle mal Schülerinnen und Schüler waren und weil wir deswegen denken, ja, wir wissen ja, wie Schule funktioniert und Schule funktionieren muss. Wir waren ja selber mal Teil des Systems. Und das ist insofern ein wahnsinnig großes Problem, weil sich Zeit, weil sich Gesellschaft, weil sich die Uhren der Geschichte und alles hat sich verändert und drehen sich anders in einem anderen Rhythmus, mit einem anderen Ziel. Und wenn man dann überlegt, dass die ureigenste Aufgabe von Schule eigentlich ist, Kinder auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft vorzubereiten, dann ist da nicht mehr ganz viel von über.
Und du nimmst ja auch damit die Stimme und ich glaube, das wahrgenommen zu haben in meinem eigenen Umfeld, dass vielen gar nicht klar war, dass du damit ja die Stimme der Kinder nimmst und das ist ja eher deine Intention, diese Stimme zu erheben und zu sagen, ich spreche aus der Sicht der Kinder, was ist eigentlich mit unseren Kindern und wie geht es ihnen innerhalb dieses Systems? Das fand ich ganz spannend.
Genau, und das muss man schlichtweg auch benennen dürfen und man muss sich diese Zahlen, die es mittlerweile gibt, auch mal anschauen. Und ich will jetzt gar nicht darauf langweilen, dass ich auf alles Mögliche eingehe, dass ich sage, Mensch, so und so viele Kinder können nach der 9. Klasse nicht die Möglichkeiten oder keine Mathematikreife irgendwie und ein Viertel aller Kinder kann nicht richtig lesen, wenn sie aus der Grundschule kommen und. Das sind ganz viele Probleme. Die Zahl, die mich aber am meisten bewegt, ist, dass ein Viertel aller Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren mentale Probleme haben. So, und das ist messbar. Das ist nichts, was wir uns ausdenken. Das ist kein esoterischer Psychoscheiß, sondern das ist messbar durch Mediziner, durch universitäre Studienbegleitung. Kindern geht es nicht gut. Und wenn wir sagen, ein Viertel, dann ist es, dann brauchen wir nur durch die Reihen gehen und sagen, du bist es, du bist es, du bist es. Und das ist das, was Lehrkräfte merken, das ist was Eltern zu Hause merken, weil Dinge wie Schulverweigerung, Schulangst, Angst vor Prüfung, schlechte Laune, vielleicht ein bisschen gefühlt depressive Verstimmung oder keine Impulskontrolle viel, viel größer werden. Und man ist als Erwachsener sehr hilflos dabei und sagt, was ist denn, dann kommt dieser Satz, was ist denn mit der Kindheit los? Und da versuche ich, und deswegen hast du so recht, dass ich aus den Augen der Kinder versuche zu sprechen, mit den Kindern ist nichts los, aber wir holen sie nicht mehr ab in der Welt, in der sie leben. Und da spielt mit Sicherheit die mediale Beschallung eine große Rolle. Es spielt eine große Rolle, dass Familien nicht mehr so stabil sind, wie sie es früher waren. Es spielt eine Rolle, dass sie in der Gesellschaft immer weniger sichtbar werden. Dass Kinder nerven, Kinder sind anstrengend, Kinder müssen beschallt werden, damit sie bloß nicht mitreden. Guck dir an, wie Spielplätze aussehen, wie Sporthallen aussehen, wie Schulen zum Teil selber, Schultoiletten aussehen. Das ist ein Riesendrama.
Silke, wenn du das jetzt so sagst, ne, und sagst, Kinder werden immer weniger sichtbar. Ich glaube, dass der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, auch vielleicht denkt, hä, wieso? Also eigentlich kümmern wir uns doch heute mehr denn je um unsere Kinder. Stichwort auch Helikoptereltern und sowas. Ja. Ne? Das sind ja alles Worte, die gab es früher gar nicht.
Ja.
Das ist ja schon eine Interpretation, auch eine Sehens von Kindern. Wie meinst du das mit dem Gesellschaftssehen? Ja,
für mich ist das Sehen von Kindern, sie ernst nehmen und auf ihre Ansprüche reagieren. Und was wir tun, ist, sie zunehmend in Watte packen. Was wir tun, ist, sie zunehmend auf einen Sockel zu stellen, im Sinne von, alle anderen sind schuld, nur mein Kind nicht. Also wir lassen sozusagen den Kindern gar keine Freiheit mehr, dass sie mal gegen Wände laufen, dass sie Grenzen übertreten, dass sie einfach Mist bauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir verteidigen sie gegen alle Ansprüche oder gegen alle Angriffe, wenn man so möchte. ich kann dir, Liane, gar nicht sagen, wie oft ich Anrufe von Eltern bekommen habe in der Schule, die gesagt haben, gerade im Matheunterricht, da hat der Lehrer zu meinem Kind, dann unterbreche ich meistens und sage schon immer, waren Sie dabei? Also haben Sie das gerade mitbekommen? Nein, aber man hört es ja immer wieder und mein Kind sagt mir die Wahrheit. Dann sage ich, Ihr Kind ist in der Pubertät, das hat eine andere Wahrnehmung und manchmal lügen die einfach auch, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Wir waren nicht anders.
Sollte vorgekommen sein.
Diese Einordnung gibt es nicht mehr. Das heißt, dieses Kinder wahrnehmen im Sinne von, was sind die Ansprüche und wie müssen wir darauf reagieren, wie stärken wir sie, wie unterstützen wir sie, aber wie erziehen wir auch wirklich im eigentlich demokratischen Sinne, das findet ganz wenig statt. Und das kann ich dir an unterschiedlichen Beispielen eigentlich klar machen. Das waren ja nur gerade so leicht noch nicht mal amüsante Beispiele. Aber wenn man überlegt, es hat sich seit 20 Jahren ganz viel verändert. Durch Technik, durch Technologie, durch soziale Netzwerke, durch Handynutzung, durch Schnelllebigkeit in der Gesellschaft, durch zerbrechende Beziehungen und so weiter. Es hat sich fundamental vieles verändert. Das einzige System, was sehr stabil ist, ist wahrscheinlich die Kirche zum einen und zum anderen die Schule. Mhm. Ich schreibe in meinem Buch ganz am Anfang oder mache viele Vergleiche zur Vergangenheit und nenne Schule ja Ruinenverwaltung.
Ja.
Und wurde ja auch dafür etwas
kritisiert
worden, ja. Auch vom befreundeten Schulleiter. Wo ich allerdings sagen muss, es geht hier nicht um Einzelschulen, die mit Sicherheit gut oder schlechte oder mittelmäßige Arbeit machen, sondern es geht um das Gesamtsystem. Ihr alle, die jetzt zuhört, kennt den Schulgong. Ja, der kommt aber nicht aus Zeiten von 1970 oder 1960, sondern der kommt aus Zeiten von früher Industrialisierung, wo Fabriken zum gleichen Antreten gerufen haben, Gefängnis antreten, aus der Schifffahrt antreten auf dem Schiff und so weiter. Die frühen Anfangszeiten stammen genau aus dieser Zeit, wo man Eltern einfach ganz früh in die Fabriken kriegen musste und Kinder mittags zu Hause sein mussten, damit sie dort wiederum an Haus und Hof mitarbeiten konnten. Und all diese Dinge, die sich entwickelt haben, die Lehrpläne sind teilweise von 1800 irgendwas, kein Scheiß, ne? So auch die 45-Minuten-Taktung, die Note 1 bis 6 kommt aus dem Nationalsozialismus. Die Nazis haben tatsächlich die Note 6 zu der, fünfstufigen Skala hinzugefügt. Hat nie jemand geändert und gesagt, ach du Scheiße, ein Relikt aus sehr dunkler Vergangenheit. Und die Vergleichbarkeit, die wir als solches in der Gesellschaft nicht mehr haben, das hat sich nicht verändert. Und die Quittung kriegen wir gerade. Weil selbst Kinder und Jugendliche sagen, dieses System sieht uns nicht. Mhm. Und das ist das, was ich versuche zu beschreiben. Man kann das auf 288 Seiten alles schön nachlesen. Aber es ist eben nicht nur die Aufnahme dessen, was nicht mehr gut läuft, sondern ich habe natürlich auch relativ klare Vorstellungen davon, was ich ändern müsste. Mhm.
Jetzt könnten wir wahrscheinlich eine ganze Palette aufzählen von Dingen, die sich ändern müssen. Sicke, du sagst Schule gegen Kinder. Was würdest du sagen, was ist die eine Sache, die den vor allen Dingen den Kindern am meisten schadet?
Am meisten schadet diese totale Gleichmacherei im Moment. Am Ende einer Lehreinheit müssen alle Kinder, egal welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten, welche Talente sie haben, die gleiche Klassenarbeit schreiben. Sie müssen die gleiche Abschlussarbeit schreiben. Sie müssen zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche gelernt haben. Und das entspricht nicht mehr der Individualisierung unserer Gesellschaft, wo man wirklich so viele Menschen, übrigens mit kultureller Vielfalt, mit unterschiedlichen Elternhäusern, mit unterschiedlichen Chancen, wie sie in die Schule haben, in die Schule kommen haben, das entspricht nicht mehr der Realität. Und man lernt im unterschiedlichen Tempo. Man hat auch vielleicht eine Neigung zu etwas anderem. Und ja, das ist anders extrem, als es früher war. Da war das einfacher, Kindern im gleichen Tempo etwas beizubringen. Das hat jetzt ganz viel mit Entwicklungsphysiologie zu tun, da möchte ich gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es hat sich de facto verändert, dass ich das nicht mehr tun kann. Und wir tun es trotzdem. Wir wissen, auch aus der Wissenschaft, dass es nicht gesund ist, wie wir Kinder unterrichten, und wir machen es trotzdem. Und das ist aus meiner Sicht diese ständige Vergleichbarkeit, dieses Belegen mit Kopfnoten, dieses Bewerten nach diesem klassischen Bewertungsschema, das, womit wir kapitale Fehler machen.
Ist das die unbequeme Wahrheit, die niemand hören will? Wie nimmst du das wahr? Du bist ja nicht nur in deinem Buch unterwegs, du bist ja auch in Politik unterwegs. Du bist ja auch inzwischen beratend unterwegs an vielen Stellen.
Ja, also ich
Findest
glaube,
du Gehör mit den Themen?
Ja, das muss ich schon sagen. Und es stimmen auch viele zu. Also kritische Stimmen, die sagen, nee, das System ist doch alles in Ordnung. Die gibt es eigentlich sehr wenig. Und ich glaube, die trauen sich zum Teil auch nicht zu sagen, dass sie es empfinden, dass Schule noch in Ordnung ist, weil die kritischen Stimmen gegen das System sehr laut geworden sind. Und das ist auch gut so. Ich gehöre ja auch dahin. Mhm. Die Problematik ist immer, dass wir alle ins Straucheln kommen, wenn es heißt, wie ändern wir das?
Ja.
Was machen wir denn jetzt anders? Weil wir haben so feste eingefahrene Strukturen. Und das sind übrigens auch die Hauptfragen, wenn ich jetzt gerade bei Vorträgen bin oder bei Veranstaltungen bin. Was ist der Hebel? Was müssen wir tun? Und ehrlicherweise liegt das auf der Hand. Du hast es eben angesprochen, alleine mit den Ferienzeiten. Und wenn ich das ergänzen darf, ist es aus meiner Sicht der Bildungsföderalismus, der uns sehr im Weg steht. Klammer auf, übrigens nicht nur in der Bildung, sondern ich bin ein durchaus demokratischer Mensch und ich verstehe den Wert des Föderalismus, den Wert der Gewaltenteilung. Aber in vielen Bereichen behindert uns das total. Und es ist für uns Normalbürger doch nicht zu verstehen, warum in Bayern andere Entscheidungen getroffen werden als in Niedersachsen. Das macht doch keinen Sinn. Und in der Bildung ist das sogar fahrlässig. Zum einen, ne, dass man Kindern andere Abschlüsse, andere Schulformen, gibt übrigens 180 verschiedene, andere Inhalte zumutet, andere Anspruchsgrade zumutet. Das macht also überhaupt gar keinen Sinn mehr.
Ja, das ist, ich muss da einmal ganz kurz reingehen, weil ich habe das gerade gehört von einer rotarischen Freundin, ich bin im Rotary Club hier in Wildeshausen, die davon selbst berichtet hat und gesagt hat, sie musste die Schule wechseln, weil ihre Eltern umgezogen sind in ein anderes Bundesland. Und sie ist wirklich in eine richtige Krise gekommen dadurch, ja, als Kind schon, ne? Weil sie sagt, es gab Fächer, in denen sie überhaupt nicht hinterhergekommen ist und gesagt hat, oh mein Gott, also gefühlt wäre das in der übernächsten Klasse bei mir dran gewesen. Und dann gab es Fächer und das alles in der gleichen Schule, wo sie gesagt hat, okay, das ist doch schon vor 2 Jahren, dass wir das behandelt haben. Das ist wirklich eine Katastrophe. Übrigens, die Folge war, dass sie in ein anderes Land gegangen ist. Ich meine, sie hatte die Möglichkeiten, ne, indem sie dann ihre Schule weitergemacht hat. Aber sie wäre nicht klargekommen mit dem System. Ja, ne?
Und das ist in Zeiten von mindestens nationalem Wandel, nicht nur globaler Wandel, sondern dass du auch berufsmäßig mal umziehen musst oder irgendwas oder deine Firma dich versetzt oder, ist das nicht mehr zu erklären. Das macht auch einfach keinen Sinn. Das muss man ehrlicherweise nochmal sagen. Die Kinder fragen das zu Recht, warum müssen wir was anderes lernen als die in Baden-Württemberg, als in Schleswig-Holstein? Warum so? Und weißt du, dann wird ja immer gefragt, ja, aber das ist ja die Ewigkeitsklausel, so nennt sich das im Grundgesetz, wo im Grunde genommen, deswegen heißt es Ewigkeitsklausel, gesagt wird, dieser Föderalismus ist unveränderbar festgeschrieben. Das darf man aufgrund der Erfahrung in unserer Geschichte niemals verändern. Da wird es keine Grundgesetzänderung geben können und so weiter. Das ist diese Ewigkeitsklausel, naiv zusammengefasst. Ein Geschichtler und Historiker oder Politiker würde das jetzt anders erklären, aber so ungefähr kann man es verstehen.
Ja.
Und es gibt aber Hebel, die man nutzen kann, beispielsweise Staatsverträge. Wir haben Staatsverträge für Rüstung, für Energie und so weiter, wo man Dinge für das ganze Land festlegt. Und ich könnte auch, und das ist eine der Forderungen, die ich in dem Buch habe, einen Staatsvertrag für Bildung aufsetzen, wo dann einfach alle Ministerpräsidenten unterzeichnen müssten und sagen, wir unterschreiben uns mit unserem Bildungssystem diesem Staatsvertrag, wo Inhalte festgeschrieben werden, wo aber auch finanzielle Ausstattung festgeschrieben werden. Mindeststandards übrigens mal, wir haben überhaupt gar keine Standards in der Bildung, die festgeschrieben sind, mindestens keine wirksamen, festgeschrieben sind, wo man dann sagen kann, wir müssen Daten sammeln unbedingt, um Schule auch messbar zu machen und so weiter. Würde alles für diesen Podcast zu sehr in die Tiefe führen, aber es gäbe diesen Hebel. Und der zweite wichtige Hebel, worüber sich ganz wenig Menschen Gedanken machen, weil wir einfach so aufgewachsen sind, ist das Problem der politischen Legislatur. Sprich, alle 4 Jahre wird ja neu gewählt, Landtagswahlen. Nicht zum gleichen Zeitpunkt und dann ist mal die, wie heißt das nochmal, Superwahl, Sonntagwahl in 4 Bundesländern, ist ja auch schräg, ne? In 4 Bundesländern, du musst nicht gleichzeitig gewählt. Kann sich niemand, wenn man drüber nachdenkt, mal so erklären. So, jetzt haben wir aber ein mögliches Problem, was ich auf uns zukommen sehe. Also A, fangen wir mit dem Grundsätzlichen an, wenn alle 4 Jahre jemand sagt, warte mal, ich habe eine neue Idee, weil ich bin jetzt die CDU. Nein, warte, ich bin die SPD. Halt, wir sind die Grünen. Wir haben eine ganz andere Idee. Wir machen ein neues System von Schule. Wir richten uns mal neu aus, schütteln uns, machen neue Erlasse. Und dann geht es ungefähr 1 Jahr erstmal normal weiter. 2 Jahre wird alles umgestellt. Und dann ist ja wieder ein Jahr Wahlkampf, wo wenig passiert. Und wir haben im Schulsystem keine Verlässlichkeit. Alle 4 Jahre musst du damit rechnen, dass irgendjemand etwas verändert. Ich mache mal ein Beispiel. In Baden-Württemberg hat der Kultusminister so unangekündigte Arbeiten, Klassenarbeiten, Tests abgeschafft. Weil er sagt, was für ein Scheiß, ne? Warum sollen die Kinder Angst haben, dass sie einen unangekündigten Test schreiben? Wozu brauchen wir das noch? Abgeschafft. Andere Parteien sind total dagegen. Jetzt gab es Wahl. Jetzt ist die Frage, in welches Amt geht möglicherweise das Kultusministerium oder in welche Partei nach den Koalitionsverhandlungen? Macht es die CDU? Werden sie es sofort wieder einführen? Das ist doch total krank.
Ja.
So, das kannst du auch niemandem erklären. Sage ich immer, Bildung ist das Allerwichtigste, was wir in unserem Land haben, weil wir buddeln keine seltenen Erden aus. Wir haben nur die Ressource Bildung für Volkswirtschaft, für technologische Entwicklung. Das sind das, was die Menschen in ihren Köpfen haben und entwickeln können. Das sind aber auch die Handwerker für den Mittelstand, die es braucht und so weiter, die dafür ausgebildet werden. Aber wir brauchen diese Bildung. Und wenn ich dann überlegen würde, das ist so wichtig, dass ich das rausnehme und es nicht mehr von einer Parteifarbe abhängt, dann wäre ich dabei, dass ich so ein übergeordnetes Gremium hätte, bestehend aus Wissenschaftlern, aus Praktikern, aus Juristen, übrigens auch aus Zukunftsforschern, die so einen Blick geben könnten, welche Kompetenzen brauchen wir in 10 Jahren. Und vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schülern, die sagen können, hallo, wenn ihr uns wahrnehmen wollt, dann hört mal unsere Stimme. Und die würden eine Vision für ein neues Schulsystem aufsetzen. Die würden weggehen von dieser Vergleichbarkeit. Die würden sagen, alles klar, wir brauchen eher ein Stärkenportfolio, dass man am Ende eines Schuljahres sagen kann, guck mal hier, das habe ich alles geleistet. Und guck mal, ich kann genau benennen, wo ich jetzt mich noch entwickeln muss. So einen wirklichen, echten Entwicklungsbericht und keine IGS, also Gemeinschaftsschulenzeugnisse, wo einfach Noten verschriftlicht sind. Das ist ehrlicherweise auch nicht Schule ohne Noten. Und da gibt es, ich gehe da nicht so sehr in die Tiefe, da gibt es viele Möglichkeiten mehr. Da könnte man aber auch sagen, weg mit so vielen unterschiedlichen Fächern hin zu, dass wir auch einen ganzen Tag in der Woche Digitalkunde haben, damit wir der Technologie, die uns alle bestimmt, auch Herr werden können und so weiter. Und dieses Gremium würde dann wie ein Aufsichtsrat handeln. Das würde auch zwischendurch neu besetzt, aber man hätte eine Vision, die man wirklich durchziehen kann. Mhm. Das wäre für mich total wichtig. Und der zweite wichtige Grund, und da muss ich einmal politisch werden, auch wenn wir es in diesem Podcast eigentlich nicht werden. Wenn man Wahlergebnisse anschaut und wenn man sieht, wie rechtspopulistische Parteien gerade insbesondere zum Beispiel auch die AfD an Aufwind gewinnt. Und wenn man dann weiterguckt und sagt, wir werden das erleben, dass die Regierungsverantwortung bekommen, weil es gar nicht anders geht. Wenn sich die Mehrheit von Menschen dafür ausspricht, dass sie diese Partei in der Regierung wollen, dann wird es diese Entscheidung irgendwann geben müssen. Mhm. Und wenn ich dann überlege, dass diese Partei die Verantwortung für das Kultusministerium bekommt, dann wird mir Angst und Bange. Ich habe mich da intensiv mit beschäftigt und das, was in dem Wahlprogramm der AfD steht, ist nicht gesund für unser Land. Es geht hin bis zur Auflösung der Schulpflicht und das ist eine der größten Errungenschaften, die wir haben, weil sie uns ermöglicht, dass wir unabhängig davon, wo Kinder herkommen, alle für den Moment lang in ihrem Leben, alle zusammen haben in dem System Schule. Aber es geht um ganz viele andere Dinge auch weiter. Es geht um Inklusion, es geht um Migration. Da wird einem schlecht. Das heißt, da müssen wir echt ran. Und das sind unter anderem die Dinge, die ich im Buch beschreibe. Aber ehrlicherweise, Liane, weißt du, was mir viel wichtiger ist, als das, was da auch an Handlungsempfehlungen steht? Mhm. Ist auch in diesem Buch die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und das besprechen wir immer wieder im Podcast. Weil, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man sich so Gedanken macht, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Das ist eine Folie, die habe ich in jedem Vortrag. Wie wollen wir miteinander leben?
Ja, ich wollte von dem Thema noch nicht so wirklich.
Das geht auch zum Thema zurück, weil das ist eine wichtige Frage, die ich im Buch stelle, weil wir, um das mal zu spoilern, worauf ich raus will, wir müssen in Schule ganz viel Raum für Beziehungsarbeit, für Bindungsarbeit, für echte Diskussion, für echte Empathie und für echten Gewissensaufbau schaffen. Ich komme da gleich nochmal drauf, wie ich das meine. Aber wenn du das mal einfach so hinnimmst und jeder sich vielleicht mal kurz zurücklegt und sagt, ja, ist eine gute Frage, wie gehen wir eigentlich alle miteinander gerade um? Dann ist es übrigens das, Schule ist Gesellschaft im Kleinen, was wir in der Schule merken, wie Gesellschaft funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn ich dich das frage, mache ich das ganz ernsthaft, wie du Gesellschaft im Moment wahrnimmst.
Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, über das Thema, ne? Und das ist die über den Respekt, über Toleranz, über all diese Themen in Kombination mit, und ich darf trotzdem mal meine Meinung sagen, was ich nämlich eigentlich nicht darf.
Genau.
Also wenn wir darüber sprechen, dass Kinder nicht gesehen werden, das werden auch viele andere Menschen nicht gesehen. Das könnten wir jetzt auch noch auf andere Altersstufen ins Alter hochbrechen. Und das ist ein gesellschaftliches Thema und das sicherlich jetzt ihren Ursprung schon auch in der Schule hat. Ne? Ich meine, wo soll das auch herkommen? Wie soll sich das entwickeln, wenn es dort schon anfängt? Aber ich fand gerade ganz interessant, was du gesagt hast, nämlich, dass die Schulpflicht ja eine unserer größten Errungenschaften ist. Und ich weiß auch aus Diskussionen mit Freunden, Bekannten, vielleicht auch mal weiter weg, ne, von vielleicht auch von Kunden oder Geschäftspartnern, mit denen ich zusammen bin, das sieht durchaus nicht jeder so, dass das so ist. Ne? Es gibt auch viele, die sagen, diese Schulpflicht, das ist auch, das wäre überholt, gehört vielleicht auch zu dieser Ruinenverwaltung, die dazu gehört. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, weil ich habe dich ja schon gehört dazu und ich finde das so wichtig, das nochmal.
Und beides hängt miteinander zusammen. Deswegen, auch da, wenn ich über diese Beziehungsarbeit spreche, hängt es genau damit zusammen. Und das kann ich aufräumen, denn ehrlicherweise kann sich diese Aussage mit Schulpflicht ist schlimm, ich würde mein Kind am liebsten selber unterrichten oder aus der Schule rausnehmen und so weiter, kann sich nur, und das ist kein Angriff, aber das kann sich nur eine Bildungsbürgerschicht leisten. Menschen, die selber sehr im Leben stehen, die einen bestimmten Intelligenzgrad einfach erreicht haben, die eine bestimmte, übrigens auch berufliche Freiheit erreicht haben und Zeit damit haben, dass sie so denken können. Mhm. Die meisten Menschen sind ja froh, wenn die Schule nach den Ferien wieder anfängt, weil sie wieder Normalität zu Hause haben.
Ja.
Und man macht sich über diesen Begriff Schulpflicht zu wenig Gedanken. Ja, das trifft auf diese Ruinenverwaltung. Deswegen sind viele Menschen genervt von der Schule, weil man spürt, das läuft nicht mehr. Kinder gehen nicht gerne zur Schule, Kinder kommen unzufrieden aus der Schule.
Ja.
Es gibt tolle Lehrkräfte, es gibt aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, auch Lehrkräfte, die sich einfach nicht bewegen. Das sind diejenigen, die dann permanent anrufen und sagen, ihr Kind hat schon wieder die Hausaufgaben nicht gemacht. Die Hausaufgaben kannst du abschaffen in Zeiten von KI, aber das ist ein anderes Thema. So, ne? Und ich habe auch den genervten Blick auf meinen eigenen Berufsstand. Ich habe auch den genervten Blick auf Schule. Und trotzdem sage ich, dieses Momentum, dass jemand damals in Zeiten der Industrialisierung gesagt hat, jedes Kind muss in die Schule gehen, ist das größte Geschenk. Denn nicht aus Blick von uns Erwachsenen, sondern die Kinder treffen zusammen, unabhängig aus welcher Bildungsschicht, unabhängig, wo sie herkommen, unabhängig von den Sprachmöglichkeiten, die sie haben. Sie treffen auf Gleichaltrige. Sie müssen sich mit diesen Gleichaltrigen auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht. Und plötzlich spielen eigentlich auch, früher nannte man Stände, also wo kommt ein Kind her, wie viel Geld ist da auf dem Konto oder nicht, keine Rolle. Sondern die kommen mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Herausforderungen und mit dem gleichen Ziel, was wir haben, Kinder zu stärken. Und wenn ich sage, das ist eine riesengroße Chance, weil nirgendwo anders im Leben gibt es das noch, dass Gleichaltrige gezwungen werden, aufeinander zu treffen und dass wir eine große Chance haben, alle Kinder gleichzeitig zu erreichen. Das ist eine wahnsinnig große Chance, wenn das System richtig läuft. Und wenn man dieses große Fund, was wir haben, wirklich mal als Basis setzt und sagt, wir haben doch alle Kinder da, unabhängig, wo sie herkommen, unabhängig, was sie erlebt haben bis dahin, dann führt das doch automatisch zu dem Punkt, dass ich sage, unabhängig, wo sie herkommen, unabhängig, was sie erlebt haben, dann bin ich beim Punkt Beziehung. Dann heißt es auch, wie kriege ich die Kinder denn dahin, dass sie aufeinander Acht geben, dass sie Respekt geben, dass sie akzeptieren, dass es Unterschiede gibt zwischen ihnen, dass sie ehrlicherweise Rücksicht nehmen lernen und sehen, nee, alle Menschen sind eben doch nicht gleich, aber es liegt an uns, was wir daraus machen und so weiter. Das heißt, diese Chance, Kinder zu erreichen, diese Chance, ihnen Werte zu vermitteln, gibt es nirgendwo anders, außer in der Schule. Und dass das so wenig erkannt wird, gerade in Zeiten wie diesen, das macht mich irre. Ich will nicht sagen schlaflose Nächte, aber fast ist es so. Ich meine, deswegen habe ich ein ganzes Buch darüber geschrieben, weil wir diese Chance nicht erkennen. Denn du hast eben gesagt, ey, wir haben so oft über Respektlosigkeit, über Intoleranz gesprochen, über das, was passiert, dass Menschen sich selber nur noch darstellen, man die Meinung nicht mehr sagen darf. Die Wiege der Demokratie und die Wiege von all diesen Werten liegt doch schon eigentlich fast im Kindergarten, muss man sagen. Mhm. Mindestens in der Grundschule, wo wir Kindern beibringen, aufeinander Acht zu geben, einander zuzuhören, über Probleme zu sprechen, zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht, zu sehen, wenn jemand traurig ist, richtig und angemessen zu reagieren. Also all das, was eigentlich viel zu wenig kommt, aber viel mehr gebraucht wird in der Gesellschaft, könnten wir in der Schule leisten, wenn wir Zeit dafür hätten. Stattdessen Mathe rauf und runter mit irgendwelchen Sachen. Michaela hat letzt gesagt in einem Insta-Post, was wir zusammen gemacht haben, ey, die können Kurvendiskussionen rauf und runter, aber die können nicht Zins, Prozent und Dreisatz. Also bitte, ja. Was bringt ihr denen in der Schule denn eigentlich bei? Was müssen die denn für einen Schwachsinn lernen, die sie nie wieder brauchen? Und wenn wir das entrümpeln würden und wenn wir mal wieder das Leben in die Schule holen würden, was meinst du, was wir für eine geile neue Generation ausbilden könnten? Mhm. Mit den Werten, die wir noch gelernt haben und mit all den kognitiven Fähigkeiten, die sie für später brauchen.
Was ich erschreckend daran finde, ist, wenn du das so beschreibst, es gibt ja Lösungsansätze dafür. Es gibt Lösungen dafür, Ideen, die du ja schon aufgeworfen hast. Wie könnte man eigentlich damit umgehen? Auch natürlich, was auch dazu gehört, ist das Thema Social Media Verbot, was ich durch dich ja auch viel mitbekommen habe, dass das durchaus durchsetzbar ist. Viele Schulen machen es inzwischen ja auch schon.
Das Handyverbot vor allen Dingen auch.
Ne, das Handyverbot, genau. Um genau dann eben auch, weil das war gerade mein Gedanke dazu, der Rahmen ist da durch die Schulpflicht, die Kinder müssen miteinander in Beziehung gehen, ja, lernen miteinander zu reden, das ist der einzige Ort,
ja,
an dem das gesichert passieren kann und jetzt kommt Klammer auf, wenn man sie dann auch in die Situation bringt, dass sie miteinander reden, weil wenn sie dann nur am Handy hängen,
ja,
in der Pause, dann passiert das natürlich auch nicht. Ne?
Absolut, also das Handy gehört raus, ich bin Technikfreak, das heißt nicht, dass ich Technik kann, aber ich bin interessiert. Ich stehe für Digitalisierung. Ich bin nach wie vor Digitalbotschafterin in Niedersachsen. Das heißt, selbstverständlich stehe ich für technische Weiterentwicklung. In den Pausen aber sollen Kinder miteinander ins Gespräch steigen. Und sie sollen sozusagen streiten auf Augenhöhe, sie sollen sich begegnen, sie sollen kreativ werden und so weiter. Und das funktioniert auch an den Schulen, die die Handys ins Handyhotel morgen sperren und die erst mittags wieder rausgeben, super gut. Weißt du, aber es gibt noch so einen Ansatz, der mir super wichtig ist. Du bräuchtest eigentlich nur noch zwei Unterrichtsformen. Wir alle kennen das, der Lehrer steht vorne, erzählt was und so weiter. Und da haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Und ich stelle mir immer die perfekte Schule, den perfekten Unterricht so vor, dass sich Kinder jeden Morgen in die Rolle eines Detektivs, CIA-Agent, das ein bisschen cooler klingt vielleicht auch, setze. Sag, wir haben folgendes Problem und du musst es lösen. Das heißt, ich stelle ein Problem in den Raum und gebe Hilfsmittel. Ich kann sagen, kannst die KI nutzen oder KI-Tools nutzen, kannst die Oma fragen, ey, du kannst ein Buch lesen, kannst selber auf Entdeckungsreise gehen, aber versuch die Lösung zu finden. Kann ich immer wieder Hilfsangebote geben und die Kinder lernen dadurch ganz intuitiv, die Welt besteht nur noch aus Problemen, aber ist ja kein Problem, ich muss sie ja einfach nur lösen mit bestimmten Hilfsmitteln oder ich kann auch beschreiben, warum ich scheitere. Auch das gehört dazu und sagen, wo bin ich denn falsch abgebogen, dass das jetzt nicht geklappt hat und was ist mein weiterer Ausblick, das zu tun? Nur noch das bräuchte ich, was immer motivierend ist. Und der andere für mich noch deutlich wichtigere Weg ist, Kinder permanent vor emotionale, ausweglose Situationen zu setzen. Das nennt man Dilemmata in der Fachsprache tatsächlich. Kommt ursprünglich mal aus dem religiösen Wert- und Normbereich, wo ich Kindern Geschichten erzähle, wo ich sage, und jetzt musst du dich entscheiden. Wenn du dich für A entscheidest, tut es dem Menschen XY weh. Wenn du dich für den Weg B entscheidest, tut es den anderen weh. Was machst du? Das ist eine Katastrophe für Kinder, weil sie wirklich so auf zwei Beine hüpfen und sagen, oh Gott, so, ne? Das Kotzen fährt vor der Apotheke, was mache ich denn, ne? So.
Das ist ein Riesenthema, weil das ist ja das Thema Gerechtigkeit, ne?
Ja.
Genau, was ja viel auch wehtut.
Absolut. Zum einen Gerechtigkeit, zum anderen aber auch Empathie, weil ich permanent in Gewissensbildung bin. Ich muss permanent Verantwortung für meine Entscheidung übernehmen, auch wenn ich weiß, sie ist unbequem. Und das ist ja das, was wir so wenig können. Uns entscheiden und zu wissen, das hat Konsequenzen, wenn ich etwas entscheide. Und das zu üben, schon im frühen Alter und Kinder stark zu machen, Entscheidungen zu treffen, aber auch sich zu entscheiden, ich muss jemandem an die Seite springen, ich muss helfen, ich muss Verantwortung übernehmen. Wenn ich nur noch diese zwei Dinge hätte und dafür genügend Zeit hätte, da kann ich alle naturwissenschaftlichen Phänomene mitklären, ich kann aber auch gesellschaftskundliche Themen sozusagen aufbauen und ich kann vor allen Dingen diese Beziehungsarbeit vertiefen. Und das halte ich für so extrem wichtig, dass ich eben darüber das Buch geschrieben habe, mit sehr, sehr vielen, glaube ich, handfesten Beispielen, was sich ändern müsste. Und interessanterweise, du hast es gesagt, ist das Buch nicht nur in der pädagogischen Blase geblieben, sondern auch wirtschaftlich sehr beachtet. Also es gucken viele Menschen rein, weil ich sage, ey, auch Arbeitgeber haben eine Verantwortung und müssen eigentlich ihre Arbeitnehmer zu bestimmten Themen, auch Social-Media-Gefahren, schulen, weil wir nicht alle Eltern in der Schule erreichen, aber Arbeitgeber manchmal genau die Eltern, die bei ihnen im Betrieb sind, die aber kein Interesse großens am Kind haben oder Schule nicht so ernst nehmen.
Ja.
Und das ist eben der Punkt, warum wir es ja heute hier auch ansprechen. Das ist ein Thema, was jeden angeht. Selbst wenn ich kein eigenes Kind mehr an der Schule habe, dann geht es mich auch an, dass ich vielleicht Kinder, die im Supermarkt mal durchdrehen, anspreche und sage, sag mal Leute, ich war auch mal jung, aber muss das jetzt hier so sein? Ich kann mich nicht mehr rausnehmen. Und ich kann vor allen Dingen nicht immer sagen, oh, diese Jugend von heute, das haben wir selber verbockt, dass die so zum Teil drauf sind, weil wir keine Werte vermitteln.
Ja, also mir gehen gerade 100 Gedanken durch den Kopf und ich könnte dir auch noch hunderte Fragen stellen, aber ich möchte dir auch noch eine Frage stellen. Das eine ist so gedanklich, wenn ich mal das Ganze übersetze auf ein Unternehmen, also wäre die Schule jetzt ein Unternehmen aus der freien Wirtschaft, dazu hätte ich jetzt einige Gedanken.
Bankrott, insolvent und ehrlicherweise schon Insolvenzverschleppung. Und Unternehmer, die jetzt zuhören, wissen, ist doch strafbar, darf man gar nicht.
Richtig. Ja, man muss wirklich sagen, es meckern ja natürlich auch viele und die Lehrer, ne? Das hört man ja auch wirklich viel. Was mir ganz klar geworden ist auch dadurch, ne? Muss sich mal jeder Arbeitnehmer die Frage stellen, der jetzt hier vielleicht auch zuhört, ne? Du bekommst alle 4 Jahre einen neuen Chef. So, und dann kommt der und kommt mit ganz vielen neuen Ideen und das braucht ja auch erstmal eine Zeit, bis die implementiert sind. Und jeder weiß schon aus der Historie, weil die Schule schon seit Jahrhunderten so funktioniert, okay, das mache ich jetzt. Und ne, wenn es umgesetzt ist, es hat wahrscheinlich schon 1 oder 2 Jahre gedauert. Und ich weiß jetzt schon, dass wir schon im nächsten Jahr wieder in eine andere Richtung laufen. Es ist natürlich auch frustrierend, wenn der Rahmen nicht mal verändert wird in irgendeiner Form. Ne? Da kann man noch so viel rummeckern. Aber an der Stelle, glaube ich, darf man auch mal eine Lanze dafür brechen, wo soll das auch die Motivation auch herkommen?
Wir haben vor allen Dingen echt wahnsinnig tolle Lehrer. Das sind die, die uns früher in Erinnerung geblieben sind. Übrigens nicht deswegen, weil sie besonderen Matheunterricht gemacht haben, sondern weil sie cool waren.
Richtig.
So, weil sie uns verstanden haben, weil sie zugehört haben, weil es Persönlichkeiten waren.
Weil sie sich engagiert haben, eingesetzt haben.
Und die gibt es heute auch.
Ja, das weiß ich. Die sind auch ganz toll.
Genau. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, weswegen ich sage, wir können nicht immer diesen rosa Elefanten oder diesen blinden Fleck nicht benennen. Wir müssen schon mal sagen, es gibt es auch andersrum. Es gibt auch diejenigen, die an den alten Zöpfen und den alten Strukturen festhalten, die sich nicht entwickeln, die zum Thema KI sagen, geh mir weg damit, wann soll ich das auch noch machen? Und ein Grundproblem ist, dass Lehrkräfte oft aus der Schule ins Studium in die Schule gekommen sind. Das heißt, sehr verschult leben. Dann sind es oft, das ist kein Vorwurf, wenn man dann seinen eigenen Ehepartner noch im Lehramtsstudium kennengelernt hat, dann sind es beide Lehrer. Manchmal sind die Eltern sogar noch Lehrer. Das heißt, es fehlt hin und wieder, ich nenne das immer ein bisschen suffisant, der Blick aufs richtige Leben. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass Lehrer lebensunfähig sind. Um Gottes Willen, so ist das überhaupt nicht gemeint. Aber wenn ich das vergleiche mit Menschen, die in existenzielle Schieflagen geraten, weil sie einen Job verlieren, die Stress haben, weil sie samstags eben nicht frei haben, sondern im Supermarkt an der Kasse sitzen bis 20 Uhr, damit wir dort einkaufen können, die im Handwerk sind und permanent unterwegs sein müssen, die aber auch Mediziner sind und sich nicht mehr eben aussuchen können, ob sie jetzt noch diese OP machen oder nicht. Da spielt der Bildungsgrad oder der Ausbildungsgrad überhaupt gar keine Rolle. Das ist das, was Lehrkräfte in der freien Wirtschaft nie erleben. Sie erleben nicht, dass man Angst haben muss um den Job. Sie erleben nicht, dass jemand sagen muss, du musst diese Überstunden jetzt machen. Und sie erleben nicht sozusagen, was wirtschaftliche Krise bedeutet. Das liegt am Beamtentum, selbstverständlich. Das führt aber auch dazu, dass ich gar keine richtige Personalentwicklung gestalten kann. Ich kann mir A, meine Leute nicht selber richtig aussuchen. Es gibt so verschiedene Hürden, warum das nicht geht. Es gibt das Problem, dass ich Lehrkräfte auch nicht wirklich sanktionieren kann, in Form von, du bringst nicht genügend Leistung und wir müssen mal darüber reden, ob dieser Arbeitsplatz für dich richtig ist. Und es gibt auch keinen Hebel, dass ich Lehrkräfte beispielsweise zu bestimmten Fortbildungen zwingen kann. Ja, ich kann das über verschiedene auch Hebel machen, aber es ist halt nicht generalisiert, dass ich als Arbeitgeber sage, du musst das jetzt machen, weil du musst dich zertifizieren lassen, weil das ist die Vorschrift. Punkt. Das habe ich so in der Form nicht.
Es gibt ja auch thematisch, glaube ich, keine konkrete Vorgabe. Ne? Du musst dich jetzt, ich sag mal, in Digitalisierung oder KI als Lehrer auch fortbilden. Das
genau.
Gibt es nicht,
du musst vor allen Dingen auch keine Punkte sammeln oder ein Zertifikat haben, damit du deinen Beruf überhaupt ausüben darfst, so nach dem Motto. Das gibt es eben in der Form nicht. Und dass ich so in diesen alten Strukturen gefangen bleiben darf, sozusagen, dass ich keinen Hebel als Führungskraft habe, das ist ein Problem. Mhm. Und ja, da gebe ich das sind dann keine Vorurteile, das stimmt schon, dass Lehrer in einer behüteten Blase sind, die sie manchmal selber nicht sehen oder nicht sehen können. Deswegen schreibe ich zum Beispiel im Buch auch darüber, wie sinnvoll es wäre, wenn Lehrer jedes Jahr selber in ein Betriebspraktikum gehen, mal in der freien Wirtschaft mitarbeiten und ehrlicherweise vorm Studium 2-3 Jahre woanders, entweder sozial oder wirtschaftlich oder wie auch immer, gearbeitet hätten. Und das die Zusatzvoraussetzung für die Ausbildung zum Lehrer wäre, damit man wirklich weiß, wovon man spricht und worauf man Kinder vorbereitet. Mhm.
Jetzt haben wir natürlich auch viel kritisch gesprochen. Es gibt natürlich auch das Thema total her. Du hast es vorhin eingangs noch gesagt und das war die Frage, die ich unbedingt noch stellen wollte. Es gibt ja durchaus auch Schulen, die sind ganz anders aufgestellt.
Ja.
Und bei denen funktioniert das gut. Und da wird auch jeder sagen, mein Kind geht gerne in die Schule.
Ja.
Und ich habe diesen engagierten Lehrer und vielleicht diese engagierte Schulleiterin oder diesen engagierten Schulleiter. Und dann kommt da so ein Wort und das ist das, was ich von dir aufgenommen habe. Das ist dann die Leuchtturmdebatte, wenn ich das richtig im Kopf habe, Silke. Das sind eigentlich ja erstmal tolle Beispiele.
Ja.
Und jetzt könnte man sich ja fragen, warum kriegen das dann nun nicht alle anderen Schulen auch hin? Woran liegt das denn nun? Warum gibt es Schulen, die kriegen es hin und die kriegen es nicht hin?
Naja, das ist, glaube ich, wie überall, ne? In jedem Bereich, wenn man sagt, man hat besonders engagierte Leute, besonders Leute, die da richtig Bock drauf haben. Man hat vielleicht eine infrastrukturell starke Region, wo auch ein Schulträger viel Geld gibt oder investiert und wo ein gutes Team mit dabei ist. Da kommen viele Dinge punktuell gut zusammen. So, das hatte ich in Hatten auch. Wir waren auch eine Leuchtturmschule. Mhm. Und ich habe das gefordert, ich habe das auch forciert, richtig, dass die Schule in der Zeitung stand, dass ich gesagt habe, guck mal, was alles geht und so weiter und das Eigenengagement. Aber was man dabei übersieht, ist, man macht auch manchmal ein X für ein U vor, denn es funktioniert, wenn man die richtigen Leute hat. Ja, ist überall so. Es funktioniert, wenn mal ein plötzlicher Geldsegen kommt und es funktioniert, wenn Dinge ineinander greifen. Das habe ich aber nicht an jeder Schule und es darf doch nicht von der Region abhängen, wo ein Kind geboren ist, ob es eine solche gute Schule erleben darf oder nicht. Und deswegen sage ich ja, ja, es gibt total viele. Wir haben ungefähr 300 auch so Preisträgerschulen, die immer mit Schulpreisen so ausgezeichnet werden in unserem Land. Aber wir haben 40.000 Schulen, wo fast 10 Millionen Kinder hingehen. Und diese 10 Millionen Kinder haben die gleichen Chancen, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen guten Bedingungen verdient. Und übrigens Lehrkräfte dahinter auch. Oder Hausmeister und Sekretärinnen und so weiter. Alle haben die gleichen guten Arbeitsbedingungen verdient, damit optimale Berufsausbildung und auch optimale Ausbildung stattfinden kann. Und ich habe deswegen ein Problem mit dieser Leuchtturmdebatte, weil ein Leuchtturm ist gut. Da hast du eine Richtung und sagst, da wollen wir hin. Und wenn dieser Leuchtturm unsere Vision wäre, geschenkt, dann schwimmen wir darauf zu und dann machen wir all diese Schritte möglich. Jetzt haben wir aber das Problem, dass aus diesem kleinen Tümpel plötzlich 300 Leuchttürme schwimmen oder noch mehr. Du weißt gar nicht mehr, wo du hinfahren sollst. Die einen sind dann gut für Lebenspraktik, die anderen sind gut für Sportprofilierung, die anderen haben ein Technikprofil, die anderen haben ein Musikprofil. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo du das Boot hinsteuern sollst. Und das ist ein Problem, dass wir durch diese Leuchttürme die Probleme überstrahlen und immer jemand sagen kann, guck mal, an meiner Schule funktioniert es aber super. Und das ist ein wahnsinniges Problem für systematische Probleme, die wir damit überdecken. Und dafür bin ich eben angetreten, das mal etwas aufzudecken.
Das ist das, was du machst, Silke. Und ich würde sagen, zum Abschluss nochmal auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Es gibt ja ganz, ganz sicher hier ganz viele Menschen, die selber noch schulpflichtige Kinder haben, schulpflichtige Enkelkinder haben. Das habe ich ja auch übrigens in einem deiner Vorträge gesehen, wie viel engagierte Großeltern es gibt. Großartig übrigens. Und die Frage jetzt zum Abschluss nochmal. Du kämpfst ja schon auf der obersten Ebene, wenn ich das mal so sagen darf, politisch engagiert, mit deinen Büchern als Publizistin. Ich lese dich ja immer, wenn du in den Interviews bist. Ne?
Irgendwie
steht,
Namen.
Da steht immer eine neue Bezeichnung. Unter, ne? Digitalbotschafterin, Publizistin, Bestsellerautorin. Also könnt ihr euch aussuchen. Völlig wurscht. Ich weiß auf jeden Fall, dass du der den Arsch dafür aufreißt, und ich sage das jetzt mal so, wie es ist, um dein Thema da nach vorne zu bringen. Nicht dein Thema, sondern das Thema, was dich bewegt schon so viele Jahre. Was können wir tun?
Ich glaube, erstmal diesem Thema Bedeutung geben und den Kindern Bedeutung geben. Denn es ist nicht damit getan, hinzugucken und über die Kinder zu sprechen, sondern, keine Ahnung, ich sag mal immer so, wenn ich Partizipation beibringen möchte, ne, dann höre ich Kindern zu, dann nehme ich sie mit. Wir haben Bürgermeisterwahl hier bei uns. Ich habe schon im Gespräch zu dir immer gesagt, lass mal bei Schulen nachfragen, was die für Fragen haben, diese Fragen mit aufnehmen sozusagen auch. Ne? Das heißt, dieses Kindern anders zuzuhören und ein bisschen von der Vergangenheit wegzugucken und zu sagen, was braucht die Generation in der Zukunft, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Wir verbocken hier gerade ganz schön vieles und die Kinder müssen es lösen und damit leben können. Das bedeutet, wenn man alleine sich um das Thema kümmert, wenn man sich damit auseinandersetzt und sagt, okay, was ist denn das, was sich verändern muss? Wo kann ich in meiner Schule unterstützen? Wo kann ich als Oma unterstützen? Und wie kann ich Kinder eigentlich, die mental belastet sind, stärken? Wie kann ich wieder mehr in Beziehung treten? Und wie kann ich übrigens Kindern ein besseres Vorbild sein, indem wir uns alle mal ein bisschen netter behandeln? Dann ist echt viel getan. Und das meine ich nicht pathetisch, das meine ich genauso, wie es ist. Die Vorbildrolle wieder mehr zu nutzen und zu sagen, alles klar, wir haben hier ziemlich viele Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen. Und jeder kann das auf seine Art und Weise tun und jeder Schritt ist wichtig.
Das ist ein unglaublich schönes Abschlusswort, das lassen wir auch genauso stehen. Ich sage Dankeschön an dich, Silke, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast heute. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele, die hier zugehört haben, jetzt auch dankbar sind um meinen Wunsch. Und ich sage auch ein Dankeschön also für deinen Einsatz, das ist von mir persönlich. Und auch ein Dankeschön für all die großartigen Lehrer, Eltern und Großeltern, die sich jetzt schon engagieren und Schule auch heute schon ein ganzes Stück besser machen. Und wir werden uns gemeinsam dafür einsetzen, dass wir das in die Breite getragen kriegen und das insgesamt noch viel, viel besser wird. Dankeschön.
Danke, Lianchen.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es um was anderes als Schule. Ihr könnt euch beruhigen, es wird jetzt auch was anderes wieder
geben. So schlimm war es gar nicht, fand ich.
Tschüss.